DDR 5. Neugier genügt. Mit Ralf Erdenberger.
Kuchen sollen eigentlich dazu beitragen, dass es Menschen besser geht. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg auch der Gedanke, Kinder ans Meer, in die Berge zu schicken, an einen erholsamen Ort, damit sie sich, so sagte eine Werbung, von der Stadtluft erholen können und auch die belasteten Eltern zum Beispiel von der Erziehung entlastet werden. Finanziert haben das Krankenkassen und Träger der Heime waren Wohlfahrtsverbände, freie Träger, Kirchen, Ordensgemeinschaften, Privatpersonen, Gemeinden, Krankenkassen. Soweit die gute Absicht. Allerdings sind einige hundert, wenn nicht sogar tausende Kinder nicht erholt, sondern eher traumatisiert wiedergekommen. Ihre genaue Zahl ist noch nicht klar, denn erst langsam fangen die Betroffenen an, über diese Erfahrungen zu reden. Dazu gehört auch die Kinderbuchautorin Sabine Ludwig, die 2014 ein Jugendbuch geschrieben hat, Schwarze Häuser. Einen schönen guten Morgen, Frau Ludwig.
Schönen guten Morgen aus Berlin.
Sie sind selbst als Kind zweimal verschickt worden. Wie jung waren Sie beim ersten Mal?
Das erste Mal war mit 6. Das war vor meiner Einschulung und wurde meinen Eltern verkauft als, das ist doch gut, wenn das Kind, bevor es dann die anstrengende Schule besucht, sich nochmal so richtig erholt.
Das heißt, verkauft, von außen trat jemand an die Eltern heran?
Ja, also ich muss dazu sagen, wir waren ein Fall für die Fürsorge. Als ich auf die Welt kam, haben meine Eltern noch studiert. Und wenn man einmal da in dieser Kartei war, bekam man praktisch ständig diese Aufforderung zu irgendwelchen Kuren und eben diesen 6-wöchigen Aufenthalten. Ich erinnere mich, dass das praktisch, ja, also ich habe das Gefühl, diese blauen Briefe kamen im monatlichen Takt an.
Und Ihre Eltern haben dann irgendwann gesagt, klingt gut, soll die Tochter mal machen.
Ja.
Sabine, fahr.
Genau.
Und dann fuhr die kleine Sabine.
Wurde verschickt, wirklich mit so einer Paketkarte, Adresskarte auf dem Bauch. Und dieses erste Mal war wirklich, ja, ich würde hier auch das Wort wirklich traumatisch benutzen wollen, denn ich war 6 Jahre alt. Was das bedeutet, habe ich erst begriffen, als meine Tochter 6 war und ich mir überhaupt nicht hätte vorstellen können, 6 Wochen lang mein Kind ohne Kontakt wegzugeben. Also es gab ja keinen Kontakt. Ich konnte nicht lesen, ich konnte nicht schreiben. Ich konnte also mit meinen Eltern diese 6 Wochen lang überhaupt nicht kommunizieren. Ich konnte ihnen nicht mitteilen, was geschah, dass einem mit Gewalt Essen eingeflößt wurde, dass ich nachts nicht auf die Toilette durfte, immer wieder zurückgeschickt wurde, ins Bett machte natürlich. Dann am nächsten Morgen wurde das entdeckt, dann musste ich die schwere Matratze aus dem Bett hieven, sie im Waschsaal ausbürsten und wurde dann damit vor dem Schlafsaal der Jungs postiert, die aufgefordert wurden, mich auszulachen. Schuhe putzen musste ich, was ich noch nie gemacht hatte, mit 6 eher normal. Und dann habe ich mich mit Schuhcreme beschmiert, dann habe aus Angst meine Jacke verkehrt herum angezogen. Es wurde natürlich entdeckt, ich wurde geschlagen. Also das waren 6 Wochen, die, 6 Wochen Tortur.
Eine Ewigkeit.
Für ein 6-jähriges Kind. Man hat ja überhaupt dieses Zeitgefühl nicht. Ich habe natürlich irgendwann gedacht, ich komme nie wieder nach Hause.
Ja.
Und dann, es war Ostern und ich bekam ein Päckchen von meinen Eltern, immerhin. Und dann wurde das weggenommen und es wurde an alle verteilt. Und ich bekam natürlich nichts davon, denn ich hatte ja wieder ins Bett gemacht.
Also Angst, Strenge, Strafen, Gewalt, Verzweiflung höre ich jetzt auch bei Ihnen, wenn Sie das nochmal erzählen. Wo waren Sie genau und wer war da verantwortlich?
Das Blöde ist, dass ich das nicht mehr genau lokalisieren kann. Das muss im Fichtelgebirge in der Nähe von Kulmbach gewesen sein. Ich weiß jedoch weder, wie dieses Heim hieß, noch wo genau das war. Das weiß ich bei meinem zweiten Kinderheimaufenthalt alles sehr viel besser, aber da ich eben auch, also ich habe eben auch keine Briefe mehr. Ich habe noch einen Brief, den meine Mutter an die Heimleitung geschrieben hat, da ist leider keine Adresse drauf, wo sie darum bittet, dass man mir nicht die Zöpfe abschneidet.
Also irgendwie dann schon auch eine Ahnung, dass es da eine harte Pädagogik gab, wenn man das so ausdrücken kann, wenn man das überhaupt Pädagogik nennen
denke kann. Denke ich, dass meine Eltern da auch eine Ahnung gehabt haben müssen. Aber was jetzt dann durch, also sie waren dann sehr schockiert, als ich zurückkam und dann eben beschrieb, was wirklich passiert ist.
Also Sie konnten drüber reden mit den Eltern?
Ich konnte drüber reden, ja.
Diese Spuren, auch wenn Sie jetzt nicht genau wissen, wo Sie gewesen sind, aber was haben Sie da mitgenommen? Was hat das in Ihnen hinterlassen?
Also das hat mich erstmal für 20 Jahre zum Vegetarier gemacht, weil dieses Fleisch, was wir dort, also es gab eine Specksuppe, ich glaube, das ist die Erfindung des Teufels. Das war so das Allerschlimmste. Also ich konnte jahrelang überhaupt kein Fleisch riechen und sehen.
Diese Specksuppe war auch?
Das war einfach geräucherter Speck mit Wasser aufgegossen und aufgekocht.
Okay.
Das war abartig. Überhaupt da wurde man richtig gemästet. Da nahm dann die Tante trug eine Gummischürze, nahm den Kopf des Kindes zwischen die Knie und stopfte es wie eine Weihnachtsgans. Also das hat in mir etwas ausgelöst, dass ich schon Probleme hatte, auch mit Gruppen. Also schon wenn ich alleine mehrere Betten nebeneinander sah, wurde mir ganz übel, weil es waren da diese großen Schlafsäle. Es sollte dann auch in der Schule eine Klassenfahrt stattfinden und da habe ich mich geweigert, die anzutreten, weil es wäre auch in der Nähe dort gewesen irgendwo und der Gedanke, alleine mit mehreren Kindern in einem Raum zu schlafen, der war für mich einfach unmöglich. Und das war natürlich dann fatal, weil als die alle zurückkamen und ich die Einzige war, die nicht mit gewesen ist, dann wurde ich natürlich vom Feinsten gemobbt.
Und dann nochmal, Sie haben ja gerade schon angedeutet, das war nur eine Verschickung. Das Ganze wiederholte sich. Warum eigentlich, wenn die Eltern doch von Ihnen berichtet bekamen, also was sich da ereignen kann?
Ja, das war meine Schuld. Meine Eltern wollten das natürlich auf gar keinen Fall. Aber ich habe ja eben schon angedeutet, ich wurde dann wirklich heftigst in der Schule gemobbt, der Lehrer an vorderster Stelle. Und als dann wieder so einer dieser blauen Briefe kam, dachte ich, ja, das ist die Rettung. 6 Wochen keine Schule. Ich war 10, das war 1964 und ich kam mir unglaublich erwachsen vor. Ich wusste ja Bescheid, ich kannte ja alles und ich dachte, das kriege ich doch gut hin. Hauptsache, ich muss nicht mehr in die Schule gehen. Ich habe mich da völlig überschätzt. Denn also schon auf der Fahrt dorthin, als wir alle unsere Mitnahmebrötchen in einen großen Korb werfen mussten und dann wieder eins rausfischen und ich ausgerechnet ein Leberwurstbrötchen erwischte, statt des schönen Käsebrötchens, was mein Vater für mich geschmiert hatte, da fing ich an zu weinen und hörte, glaube ich, 3 Wochen lang nicht mehr auf.
Konnten die Kinder oder dann auch Jugendlichen irgendwie untereinander zusammenhalten?
Ich hatte da auf Borkum, das zweite Mal war auf Borkum, hatte ich großes Glück, weil wir hatten keine Schlafsäle, sondern wir hatten so 4 Bettzimmer. Und wir Mädels waren wirklich eine eingeschworene Gruppe. Das habe ich ja dann auch in meinem Buch so beschrieben. Wir haben uns gegenseitig gerettet. Wir haben uns geholfen ich habe Geschichten erfunden und erzählt. Einer hat 50 Pfennig gefunden, da haben wir uns Malzbonbons gekauft, die uns auch nicht über den Hunger hinwegtrösteten. Wir haben gemeinsam gefroren, gemeinsam gehungert. Das war eigentlich so das Schöne an dieser Zeit, Freundschaft zu erfahren.
Das ist das Positive.
Ja.
Sie haben gerade das Kinderbuch auch nochmal erwähnt. Schwarze Häuser heißt das Jugendbuch, wo Sie auch diese Erfahrung verarbeitet haben. Und Sie haben das Stichwort Borkum gerade geliefert.
Ja.
Dort sollte eigentlich, wenn Corona es nicht verhindert hätte, ein Treffen stattfinden von den Betroffenen, die dann eben jetzt immer mehr berichten. Da hat sich einiges in den letzten Jahren getan.
Ja, also man muss dazu sagen, dass die Journalistin Anja Röhl diese Seite verschickungsheime.de ins Leben gerufen hat. Und sie hat damit, ja, ich möchte fast sagen, die Büchse der Pandora geöffnet. Denn inzwischen sind knapp 2000 Berichte von Betroffenen da. Und das Erschütternde für mich ist auch, das sind 2 Dinge. Erstmal erzählen alle, dass sie geglaubt haben, sie seien die Einzigen, die das so erlebt haben. Das ist aber natürlich überhaupt nicht der Fall, sondern diese Erzählungen ähneln sich alle auf bedrückende Weise. Also ich habe das damals auch nach Erscheinen des Buches erlebt. Ich bekam Briefe und alle dachten, sie seien mit mir in diesem Heim gewesen. Weil ich das da beschreibe, was sie auch alles erlebt haben. Und das stimmte aber gar nicht, sondern es ist diese schwarze Pädagogik, die in diesem Heim herrschte, war einfach allumfassend. Die war, ob in den Bergen oder an der Nordsee, ob das Ende der 50er war oder noch bis Anfang der 80er Jahre, lief das überall fast gleich ab.
Das heißt, es hatte System?
Ja, das hatte System und wir fragen uns, also ich bin ja auch Vereinsmitglied, wir fragen uns natürlich die ganze Zeit, wie konnte das passieren? Wie konnte das auch über so eine lange Zeit passieren? Wo kamen diese Menschen her, die diese Heime geleitet haben? Und diese Tanten, es waren ja fast ausschließlich Frauen, die eben für diese Art der Züchtigungen und zuständig gewesen sind. Was haben die für eine Geschichte? Es gibt Vermutungen, also wir wissen auch, dass einige dieser Heime von Ärzten geleitet wurden, die eine Nazi-Vergangenheit hatten. Also das ist auch erwiesen. Aber man steht wirklich noch ganz am Anfang der Aufklärung und da ist noch wahnsinnig viel Arbeit.
Aber es gab ja auch Ordensschwestern zum Beispiel. Ich habe ja eben auch gesagt, unter den Trägern waren auch die Kirchen.
Natürlich, die Kirche hat sich da also auch nicht mit Ruhm bekleckert. Das waren eben ganz verschiedene Organisationen, die verantwortlich waren dafür. Und die Frage steht natürlich auch im Raum, es wurde ja auch Geld damit verdient. Also zum Beispiel in dem Heim, in dem ich war, das leitete ein Arzt. Der hat dafür Geld bekommen, das lief in Berlin über die Bezirksämter und wir haben ja nichts, also das, was wir dort zu essen gekriegt haben, war ungenießbar, das war verdorben, das war, wir spielten immer Mirabellen-Roulette, wer hatte die meisten Maden da drin, wir kamen alle um mehrere Kilo erleichtert wieder zurück.
Also hatte vielleicht auch diese Akquise, die Sie anfangs beschrieben haben, auch nochmal diesen ökonomischen Hintergrund. Ich würde auch gerne aber nochmal auf die Ordensschwestern und auch auf den Begriff Täterinnen kommen. Wir haben ja die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche, wo oft eben von den Tätern die Rede sind, männlicher Art. Hier haben wir es mit Täterinnen zu tun.
Ja, wir haben es mit Täterinnen zu tun. Und was ich persönlich erlebt habe, ist, dass zum Beispiel die Jungs, gerade in diesem Heim aus Borkum, besser behandelt wurden als wir Mädchen. Wir Mädchen bekamen zum Frühstück nur eine ungenießbare Milchsuppe und die Jungs Brötchen mit Margarine und Marmelade. Und sie wurden auch sonst besser behandelt. Es gibt natürlich jetzt auch ganz, ganz viele Männer, die verschickt waren und die auch grauenvolle Dinge erzählen. Aber ich glaube, dass die Frauen, die dort tätig waren, die Mädchen ganz besonders schlimm behandelt haben.
Warum? Wie erklären Sie das, wenn Sie das überhaupt erklären können?
Ich erinnere mich noch an früher, wo es hieß, Vater bekommt das größte Stück Fleisch. Das war eben so, dass die Jungs, die Männer einfach mehr wert waren als die Mädchen.
Sie haben eben ja schon von dieser Zwangsernährung berichtet, dann von dieser Härte, von Schlägen, von Isolation. Das ist schon sehr schlimm. Gab es noch schlimmere Fälle? Wie ist das mit sexuellem Missbrauch?
Dazu kann ich persönlich nichts sagen. Also den habe ich weder erlebt, noch habe ich, also ich habe jetzt auf der Verschickungsheimseite gibt es auch solche Berichte, aber ich glaube, dass das jetzt nicht im Vordergrund stand. Es gab auch Todesfälle, die auch entstanden sind, auch gerade durch diese Zwangsernährung, also Ersticken. Aber das sind jetzt, ich finde, es reicht, was passiert ist. Ja. Es reicht, dass wir gehen von mindestens 8 Millionen Betroffenen über diese Jahrzehnte aus.
So viele Kinder scheinen da verschickt worden zu sein.
Ja, also wenn man jetzt die Anzahl der Betten und Heime nimmt, dann ist es so eine Hochrechnung. Und das reicht, glaube ich, aus, um sich zu fragen, was hat das eigentlich mit den Menschen damals, mit den Kindern damals gemacht und inwieweit ist das auch, hat sich das vielleicht auch weitergetragen.
Diese Traumatisierung, die natürlich eigenes Verhalten auch nochmal beeinflussen.
Genau, ganz genau.
Sie sind ja Vorstand im Verein Aufarbeitung und Erforschung von Kinderverschickung.
Also im Vorstand bin ich nicht. Ich bin Mitglied im Verein.
Ah ja, okay, aber da tätig und Sie haben ja eben, habe ich das schon erwähnt, Sie hatten ja Borkum als Austragungsort für einen Kongress gewählt. Stattdessen gab es einen Online-Kongress.
Ja.
Was war denn der Inhalt dieses Kongresses?
Also wir hatten ja schon einen ersten leibhaftigen Kongress letztes Jahr auf Sylt. Da waren zwischen 70 und 80 Menschen anwesend. Es war sehr berührend, auch weil sie zum ersten Mal auch über ihre Erlebnisse sprechen konnten, miteinander sprechen konnten. Das war natürlich jetzt bei diesem Online-Kongress nicht möglich. Es gab Kleingruppen nach den Orten. Ich war dann auch in einer Kleingruppe von Borkum mit 10 Leuten. Es war mein allererster Online-Kongress. Ich fand dafür, dass das eben halt virtuell war, hat das eigentlich ziemlich gut funktioniert. Es gab dann eben auch, also es gab neben diesem Kleingruppenaustausch gab es dann auch Vorträge, vor allen Dingen ein, was ich sehr interessant fand, ein Vortrag darüber, wie man selber recherchieren, zu seinem eigenen Heim recherchieren kann, weil das jetzt viele auch machen.
Ja, nämlich wie zum Beispiel?
Wen man da anschreibt, in was für Archive man gehen sollte, dass man da auch nicht locker lassen soll, weil viele natürlich auch abblocken. Wer will das? Also ich erinnere mich, als ich auf Borkum war, ist man mir auch nicht sehr freundlich begegnet, als ich da versucht habe, nochmal zu recherchieren, was mit diesem Heim los war.
Weil denn offenbar ein Schuldbewusstsein existiert, oder? Was
weil man
Sie?
Über diese Dinge einfach, das ist doch, ich meine, Borkum war ja eine Insel mit unzähligen Kinderheimen. Also das ist ja der, ich weiß gar nicht, wie viele es gab. Das berüchtigste war das Adolfinenheim. Und das war eben von Ordensschwestern geführt. Das muss, also da muss es also wirklich ganz schlimm zugegangen sein. Und über sowas redet man natürlich nicht unbedingt gern. Also ich finde es toll, dass die Gemeinde Borkum überhaupt sich bereit erklärt hatte, den Kongress dort stattfinden zu lassen. Und es wird nächstes Jahr nachgeholt.
Also Sie haben auf diesem Online-Kongress jetzt auch versucht, eben mal Informationen auszutauschen, um auch die Betroffenen zu befähigen, selber zu recherchieren. Ich kann mir aber auch vorstellen, es geht auch darum, eine Sprache zu finden, um über diese Erlebnisse überhaupt reden zu können.
Ja, wobei ich merke, dass das eben jetzt auch viele, also nicht nur viele schreiben darüber, viele sprechen auch darüber, viele sprechen eben zum ersten Mal darüber, viele versuchen auch mit den Eltern, so die noch leben, zu reden. Also da ist wirklich ziemlich viel in Bewegung geraten.
Haben Sie schon das Gefühl, dass Sie so weit sind, dass die Bewegung Druck ausübt auf die Verantwortlichen?
Ja, auf jeden Fall. Also da passiert ganz viel, da sind eben, also das ist ja auch, gab ja auch etliche Fernsehberichte zu dem Thema und die Bundesregierung ist, glaube ich, jetzt auch dabei zu begreifen, dass da ein bisschen was passieren muss.
Ja, es heißt, Familien- und Sozialminister haben 2020 das Leid der Kurkinder anerkannt.
Ganz genau, und das ist doch schon mal ein Fortschritt.
Ja, der Länder und den Bund dann aufgefordert, das Thema bundesweit aufzuarbeiten. Ja. Was bedeutet das denn? Was erwarten Sie denn?
Also ich persönlich erwarte jetzt davon, denke, dass ich das für mich aufgearbeitet habe, aber viele haben das eben nicht. Ich denke, das ist wichtig zu signalisieren, dass da wirklich etwas institutionalisiert wurde, ein Kindesmissbrauch kann man ja schon fast sagen. Und es wurde immer so abgetan mit, naja, 6 Wochen, was sind 6 Wochen? Wir wurden auch immer so ein bisschen ausgespielt gegen Kinder, die wirklich in Heimen jahrelang waren. Aber 6 Wochen können bei einem 4-, 5-, 6-jährigen Kind wirklich sehr viel anrichten. Und das betrifft natürlich dann auch die Folgegeneration. Wie gehen wir denn dann mit unseren Kindern um? Sowas, ich meine, das wissen wir aus der Kriegskinder- und Enkelgeneration, dass sich sowas einfach fortsetzt.
Weil da auch Grenzen natürlich verletzt worden sind, überschritten worden sind, wo man dann auch nicht für möglich hält als Mensch, dass das so möglich ist.
Ganz
da
genau.
Geht es ja um Obhut und plötzlich ist es das Gegenteil. Haben Betroffene auch schon berichtet über eben diese Folgen für die nächste Generation?
Also darüber weiß ich jetzt, also viele sagen, dass sie erst begriffen haben, als sie selber Kinder hatten, was, da ist das nochmal ganz deutlich geworden. Das war ja bei mir auch, als meine Tochter in dem Alter war. Und viele haben natürlich dann auch versucht, diese Dinge von ihren Kindern fernzuhalten oder mit ihren Kindern eben anders umzugehen. Aber ich denke, dass da auch noch vieles so, ja, wie soll man sagen, latent schlummert. Also dass auch Kinder berichtet haben, dass sie nie wussten, dass da war irgendetwas mit ihren Eltern und da wurde nicht drüber gesprochen und die konnten das nicht kommunizieren. Und das ist so wie so ein Familiengeheimnis, was so einfach so weiter tradiert wird und über das keiner so richtig spricht.
Also ist das Sprechen jetzt erstmal wichtig?
Das Sprechen finde ich ganz, ganz wichtig und das Ernst nehmen.
Und dann aber eben das Konfrontieren auch im nächsten Schritt der Verantwortlichen. Und ich habe eben schon mal gefragt, was kann dann etwas sein, was Ihnen hilft? Also sind das Entschädigungen? Sind das Bekenntnisse?
Das wird natürlich schwierig, denn wir müssen davon ausgehen, also in dem Fall in meiner Generation, dass die Verantwortlichen gar nicht mehr leben. Das steht, also die waren ja auch eben schon damals sehr viel älter. Als ja,
aber die Organisation unter
aber die Organisation, und ich finde, die Organisation müssen sich dem stellen. Also über Entschädigung, finanzielle Entschädigung würde ich jetzt, ja, wie bemisst man sowas? Das finde ich ganz schwierig. Ich finde es gut, wenn Geld zur Verfügung gestellt wird, damit wir einfach die Möglichkeiten haben, ja, der weitergehenden Recherche, vielleicht Leute bezahlen können. Da passiert jetzt unglaublich viel ehrenamtlich alles, dass man einfach Leuten dann auch Geld in die Hand geben kann sagen, so, und du kümmerst dich jetzt mal darum, und das wäre ganz wichtig, und dazu braucht man natürlich einfach die offizielle Anerkennung, dass es das gab.
Und dann geht es ja auch um die eigene Verarbeitung. Wir haben das immer schon angetippt. Sie haben das eben auch als Kinderbuchautorin verarbeitet. Das ist natürlich eine Möglichkeit, mit Sprache umzugehen und das in so ein Jugendbuch zu schreiben wie Schwarze Häuser. Merken Sie, dass auch überhaupt der Beruf Kinderbuchautorin damit zu tun hat?
Ja, das ist eine wunderbare Frage. Ich glaube ja, denn ich habe mich immer gerettet durch Geschichten erzählen. Ich habe damals eben uns in unserem Zimmer abends, wenn wir da mit knurrendem Magen lagen und der Wind durch die Fenster, es war im Winter, zog, habe ich Geschichten erzählt. Ich habe eigentlich immer Geschichten erzählt. Und ja, und das tue ich eigentlich dann jetzt heute noch.
Ist es dann eine Gegenwelt, eine Fluchtwelt, oder was sind diese Geschichten für Sie?
Das würde ich gar nicht mal sagen. Das würde ich vielleicht Fantasy schreiben, aber das tue ich nicht. Damit kann ich eigentlich nichts anfangen. Aber natürlich, es ist schon eine Gegenwelt. Man erzählt in Geschichten natürlich auch gerne das, was einem gefällt. Und in dem Buch habe ich ja auch, es ist alles in dem Buch so beschrieben, wie es war, nur das Ende ist fiktiv, denn es gibt ein Happy End. Das war mir ganz wichtig, und es hat mir auch eine unglaubliche Genugtuung bereitet, in meinem Buch die Bösen zu bestrafen, was in der Wirklichkeit ja leider nicht der Fall war.
Ja, noch nicht, können wir jetzt nicht sagen, weil Sie schon sagten, mancher, der da böse war, ist eben nicht mehr am Leben. Aber mit den Geschichten haben Sie dann Realität verwandelt, zumindest in dem Buch?
Ja, auf jeden Fall.
Und wahrscheinlich eine Brücke geschlagen, wie jetzt auch hier in dieser WDR5-Redezeit, zu vielen, die vielleicht das noch mit sich rumtragen. Was würden Sie denen jetzt sagen als Ermunterung? Welchen Weg kann man gehen, wenn man diese Erfahrungen gemacht hat?
Ja, man kann sich auf dieser Seite eben Menschen suchen, die nicht nur das Gleiche erlebt haben, sondern die auch, das ist ja das Tolle mit diesen Ortsgruppen, die auch an diesen Orten waren. Vielleicht kann man, also wir sind noch nicht so weit, weil es einfach so viele sind, dass wir Menschen zusammenfügen konnten, die im gleichen Heim zur gleichen Zeit waren. Das ist auch höchst unwahrscheinlich, denn es waren ja eben so viele Heime und so unglaublich viele Menschen. Aber man kann Menschen finden, die am gleichen Ort waren und die eben auch das Gleiche erlebt haben, und man kann sich mit ihnen austauschen. Ich finde, das ist eine wunderbare Möglichkeit.
Sagen Sie die Seite noch einmal.
Das ist verschickungsheime.de.
Sagt Sabine Ludwig, die Mitglied ist im Verein Aufarbeitung und Erforschung von Kinderverschickung AEKV. Herzlichen Dank, dass Sie davon erzählt haben und möglicherweise auch Brücken geschlagen haben.
Ja, gerne. Ein Gruß nach Köln.
Danke.
WDR 5.